Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Heute geht es um das Thema Ayurveda in Indien und in Europa. Der Grund ist, dass Bastian gerade aus einem einmonatigen Indienaufenthalt wiedergekommen ist, wo er unter anderem auch Patienten betreut hat in einer Ayurveda-Klinik und dass wir jetzt einfach mal schauen wollten, wie läuft Ayurveda denn eigentlich in Indien ab? Ich sage mal das ganz, ganz ursprüngliche Ayurveda, da Ayurveda einfach aus Indien stammt. Und wie, ja, können wir das hier eben einfach in Europa leben? Und vielleicht, Bastian, magst du einfach starten, indem du ein bisschen was von deinen Erfahrungen dort erzählst?
Ja, sehr gerne. Und ich freue mich auch wieder auf diesen ganz lockeren Austausch mit dir, auch im Gespräch. Und ich fange einfach mal an. Ja,
ja, super.
Und vielleicht ist als erstes gut zu sagen, dass ich halt wirklich in einer Klinik war in Indien, die auch sehr nah mit der Schulmedizin verknüpft ist. Und das finde ich schon mal sehr beeindruckend, dass in Indien Ayurveda auch sehr medizinisch praktiziert wird. Mhm. Anders wie bei uns, dass weniger ein Trend ist, wie auf Ernährung bezogen oder Lifestyle, sondern wirklich noch als Medizinsystem praktiziert wird. Eben auch in den meisten Ayurveda-Kliniken in Indien in Zusammenarbeit mit der Schulmedizin, die halt dort gelebt wird. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Das hat mich sehr beeindruckt. Auch das medizinische Wissen der Therapeuten, der Ärzte. Und dass Ayurveda letztendlich keinen Widerspruch darstellt, sondern eine Ergänzung, eine Bereicherung und ja, diese gegenseitige Unterstützung. Das ist das, was ich dort in Nadiad, in der Klinik dort erleben durfte. Womöglich gibt es auch andere Ansätze, aber das finde ich, darf auch hier so sein, dass Ayurveda nicht isoliert betrachtet wird von der Schulmedizin, sondern eben als eine Bereicherung und da sehe ich sehr viel Potenzial. Eben weil es möglich ist, weil Ayurveda nicht widersprechend ist gegenüber unserer konventionellen Medizin, sondern einfach andere Sichtweisen hat, beziehungsweise ergänzende Sichtweisen und auch in vielen Sachen der Schulmedizin, kann man sagen, unterlegen ist. Mhm. Wie zum Beispiel in der Notfallmedizin oder chirurgischen Maßnahmen, die manchmal einfach wichtig sind, um das Leben zu erhalten. Mhm. Nur greift Ayurveda eben schon sehr stark präventiv ein und hat eben noch andere Ebenen, die in der Schulmedizin heutzutage vielleicht nötiger sind denn je.
Mhm. Das hast du sehr schön gesagt. Also vielleicht nochmal so zum Hintergrund. In Indien ist es ja tatsächlich so, man entscheidet sich so ein bisschen, so werde ich Mediziner in der Schulmedizin oder werde ich Mediziner in der Ayurveda-Medizin. Genau. Ja. Nichtsdestotrotz ist aber auch die Ayurveda-Medizin ein ganz normales Studium, wo eben das moderne Wissen aus der Schulmedizin mit reinläuft.
Ja,
ne?
Genau so sieht's aus. Mhm. Man kann in Indien richtig Ayurveda-Medizin studieren. Das ist auch ein 5-Jahres-Studiengang. Und man lernt dort auch sehr wichtige Aspekte über Anatomie, Physiologie. In dem Klinikum, wo ich war, da ist gleich eine Universität auch angeschlossen an Ayurveda-Medizin. Und die Studenten dort haben ähnliche Fachbereiche auch wie in der Schulmedizin, unter anderem auch die Pathologie und machen auch wirklich Leichensezierungen und all das, um wirklich den Körper in der Tiefe kennenzulernen. Und es hat nochmal eine andere Ebene als nur dieses alternative Spirituelle, wo hier in unserem westlichen Denken oft der Schwerpunkt liegt bei Ayurveda oder zumindest vorurteilsmäßig denkt man, Ayurveda ist Hokuspokus und immer schon schön fein und sanft und geistig und so. Ja. Aber in Indien ist es durchaus sehr, sehr, sehr bodenständig, sehr medizinisch. Und ja, das hat mich durchaus beeindruckt.
Mhm. Ja. Ich glaube, wenn wir da mehr hinkommen, das auch in Europa einfach mehr zu leben, die Kombination, dann haben wir schon ganz, ganz weiten Schritt nach vorne gemacht
Fall. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, den wir hier machen dürfen, den die Ayurveda-Gemeinschaft hier in Deutschland machen darf, sich mehr zu öffnen, nicht Widerspruchsdenken, Konkurrenzdenken zu praktizieren, sondern zu sagen und zu fühlen. Das kann Hand in Hand gehen.
Ja, ach, super schön. Mhm. Hast du vielleicht so ein, zwei Key-Learnings, also so die Erfahrungen, die dich in dem Monat, in dem du da warst, sehr geprägt haben? Fällt dir da spontan was ein?
Ja, es sind durchaus sehr stark persönliche Eindrücke auch, die ich mitnehme. Was mich sehr bewegt hat, muss ich sagen, ist die Stimmung, und die Gefühle der Menschen, die ich dort gespürt habe. Mhm. Zum einen sind es natürlich ganz besondere Umstände, in denen dort Medizin und Krankenhaus, Medizin letztendlich praktiziert wird. Zum einen gab es dort einen Saal, wo 50 bis 100 Menschen untergebracht werden können. Und die Familie ist häufig dort mit dabei, in diesem Klinikum. Und so wie ich erfahren habe, ist das in Indien gang und gäbe, stellt ein Familienmitglied oder Bekannte das Pflegepersonal dar. Mhm. Das heißt, wenn man dort in hospitalisiert ist, dann hat man ein Familienmitglied die ganze Zeit um sich. Mhm. Die übernachtet auch dort, die Person. Mhm. Und das sind einfachste Verhältnisse dort. Die Person übernachtet gegebenenfalls auch auf dem Boden, neben dem Bett, auf dem Patienten, wow, wo noch 50 andere Patienten und Familienmitglieder untergebracht sind. Oder auf so einer großen Terrasse, nenne ich das mal. Mhm. Also keine Luxusterrasse, sondern da, wo Wäsche aufgehangen wird und eben auch Betten stehen und einfachste Verhältnisse. Aber eben, was mich so beeindruckt hat, ist, man kommt in diesen Patientensaal rein oder wir sind dort reingekommen, zusammen mit den ayurvedischen indischen Ärzten, und wir wurden trotzdem angelächelt. Mhm. Und ja, es war trotz auch so eine Demut spürbar bei den Menschen und so eine, auch so eine Traurigkeit gleichzeitig. Weil ich glaube, ob wir jetzt Europäer sind oder Inder, jeder leidet an einer Krankheit, mhm, das steht außer Frage. Was ich dort nur anders gespürt habe, ist so eine Emotionalität der Menschen, die mich anders berührt hat. Das ist ganz schwer in Worte zu fassen.
Ich musste gerade so, als du gesagt hast, da sind 100 Leute in einem Raum, ja, musste ich irgendwie daran denken, dass wir hier teilweise uns ja Zusatzversicherungen holen, damit wir bloß alleine und nicht zu zweit oder zu dritt, ja, in dem Krankenhaus in einem Raum, ja, sind. Das, ja, fand ich gerade so bizarr, und vielleicht spiegelt das halt auch dieses andere Gefühl gegenüber Krankheiten oder gegenüber dem System dann auch wieder einfach, dass das in Indien, dass da noch mehr Dankbarkeit vielleicht auch einfach herrscht, ja, dass man, ja, sich den Leuten dort auch einfach annimmt. Ne?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ja. Die Inder können sich grundsätzlich auch besser annehmen gegenüber Ärzten, weil dort eine andere Patienten-Ärzte-Beziehung auf jeden Fall noch herrscht. Mhm. Die Menschen dort sind nicht so aufgeklärt, was Gesundheit anbelangt, was natürlich nicht gut ist. Mhm. Nur haben sie eben viel mehr auch Respekt gegenüber den Ärzten, mhm, aber nicht im Sinne von einer, ja, Ärzte sind Götter, sondern es ist so eine, ich empfinde es als eine Wertschätzung, die, mhm, die Menschen dort gegenüber den Ärzten empfinden. Hier ist es ja mittlerweile so, dass der Patient schon schlau ist, bevor er zum Arzt geht. Und die Ärzte teilweise sehr schwer haben, den Patienten zu belehren, sage ich jetzt einmal. Ne? Mhm. Und das ist in Indien ganz anders. Ob das jetzt immer gut ist, ist auch eine andere Frage. Mhm. Nur herrscht dort sehr viel Wertschätzung, Respekt untereinander. Das ist das, was ich zumindest auch wahrgenommen habe. Aber es gibt auch eine andere Seite, eben die Kehrseite, dass die Menschen dort nicht so gut aufgeklärt sind, wie man gesund ist, wie man Krankheiten vorbeugt. Mhm. Das ist tatsächlich in Indien aufgrund der Armut zugegeben, aufgrund der mangelnden Bildung, die in vielen Gegenden einfach herrscht. Mhm. Und leider ist die Aufklärung innerhalb des Therapieprozesses, der im Krankenhaus selbst stattfinden sollte, auch nicht groß gegeben. Ja. Das heißt, die Menschen werden zwar therapiert, machen eine intensive Therapie durch, und es sind auch enorme Erfolge im Sinne der Gesundheit natürlich zu verzeichnen, also Therapieerfolge. Nur hat meines Erachtens ein bisschen die Aufklärung von Seiten des Arztes auch gefehlt, auch wenn der Therapieverlauf manchmal ein bisschen noch auf sich warten lässt. Ja, dann hat der Arzt sehr häufig einfach gesagt, ja, take this, make sure that you have go to toilet once a day and take this and we see okay tomorrow. And it's very... jetzt muss ich wieder umschwenken auf Deutsch.
Wir können das auch auf Englisch machen.
Ja, es ist ein Beispiel. Es ist halt sehr, wie sagt man, so ein bisschen von oben herab durch den Arzt gegeben.
Es hört sich ja so ein bisschen tatsächlich an, wie es halt auch hier in der Schulmedizin,
ja,
praktiziert wird.
Durchaus, ja, da ist die Parallele. Ja.
Das heißt, eigentlich leben wir hier dann wirklich einen anderen Ayurveda, als es da in der Klinik der Fall war. Ne? Dass wir hier halt wirklich sehr auf Prävention gehen, sehr in Therapiegesprächen ja auch auf Erklärung gehen, dass es nachvollzogen werden kann. Ja. Das ist ja dann wieder der Unterschied wahrscheinlich. Ne?
Genau. Mhm. Das liegt in unserer westlichen Mentalität. Mhm. Da ist der Vorteil den ich hier sehe, das Ayurveda dort gerade oder in anderen alternativen Medizinbereichen mehr Wert auf Aufklärung legt.
Mhm. Ja. Was sind noch so die Themen, wo du sagst, da wird Ayurveda modern gelebt, beziehungsweise auch nach Europa mehr getragen, also dass wir europäischen Ayurveda mehr leben? Wo siehst du da so die Unterschiede?
Also ich war auf jeden Fall auch beeindruckt von der Einstellung der Ärzte dort, dass es unsere Aufgabe ist, als Ayurveda-Mediziner, westliche Ayurveda-Mediziner, das Ayurveda nach Europa zu bringen, aber es auch anzupassen auf die Bedürfnisse, wie es hier gebraucht ist.
Mhm.
Es macht also wenig Sinn, immer nur die Heilpflanzen zu nehmen, die in Indien wachsen, weil schlichtweg ein Kriterium ist, dass die örtlichen Dravyas, also Heilmittel, letztendlich für den Körper viel besser verträglich aufnahmefähiger sind. Und dort eine Offenheit der Ärzte herrschte, wie wichtig und wertvoll es ist, Ayurveda auch weiterzuentwickeln für uns.
Ja.
Und das ist also alles andere als sehr, wenn man sehr, sehr streng ist und nur einsichtig
dogmatisch.
Ist. Dogmatisch. Dankeschön.
Ja.
Also nicht im Sinn, das ist Ayurveda und so muss es sein, sondern die Prinzipien einfach sehr stark, die aus der Charakasamhita ja auch hervorgehen, uns nochmal verdeutlicht wurden, aber eben auch ein Prinzip ist, lebe es zeitgemäß und ortsgerecht und der Mentalität. Und das hat mich auch gestärkt, hier mich auch mit der Ayurveda Welt, mit den Menschen, die hierher kommen, weiter in die Richtung zu entwickeln.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich glaube, einer der größten Vorurteile ist ja wirklich so, okay, Ayurveda ist indisch, das kann in Europa nicht gelebt werden, ne? Das ist auch immer nur indisches Essen und viele Gewürze und genau das sind, glaube ich, die Punkte, die man halt auch einfach europäisieren kann in gewissem Maße. Ne?
Ja, genau. Und auch das, was mir aufgefallen ist, was vielleicht in Indien nicht so bisher praktiziert wird, wie die Aufklärung zum Beispiel, oder auch die psychologische Betreuung, die damit einhergeht, das ist auch nochmal ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel eine Patientin, eine sehr junge Patientin, ungefähr 23 Jahre alt, an starken Rheuma gelitten hat, also rheumatische Arthritis, und in der Anamnese klar war, dass das aufgrund auch einer Misshandlungsgeschichte innerhalb ihrer vergangenen Ehe sozusagen mit entstanden ist, dass Vata sozusagen aus der Balance auch geraten ist und innerhalb des Therapieprozesses nur rein körperorientiert behandelt wurde mit Panchakarma, aber eben auf ihre eigentliche psychische Ursache wenig Fokus gelegt wurde. Und in einem offenen und ehrlichen Gespräch mit einem Arzt auch das Zugeständnis stattfand, dass das eben auch fehlt in Indien, dass das auch nicht gelebt werden kann und Ayurveda in der Hinsicht auch nicht, obwohl es immer so als so ganzheitlich betrachtet und verehrt wird und gesehen wird, nicht immer so praktiziert wird, weil in Indien schlichtweg auch das Geld fehlt, das Personal vielleicht bereitzustellen dafür oder auch die Offenheit vielleicht auch fehlt. Und das bestärkt mich auch wiederum, dass hier in Deutschland mehr zu fördern, weil Sattva Vajraya Chikitsa ist nun mal auch die Geistesheilkunde und die ist ein ganz wichtiger Bereich im Ayurveda und braucht es auch während einer guten körperorientierten Therapie. Und ich denke, da fehlt es noch bisher an Klarheit, was ist Sattva Vajraya, wie kann man es praktizieren und dort auch wissenschaftlich was zu hinterlegen. Das ist ja auch mein Projekt, wie du weißt.
Ja, du hast auf jeden Fall sehr viel Input und Inspiration mitbekommen und da nochmal gelernt. Das ist sehr super schön.
Ja, absolut.
Was mich noch total interessiert, inwiefern wurde denn tatsächlich mit den Doshas gearbeitet? Also wurden die Krankheiten wirklich nach den Doshas irgendwie eingeordnet? Wurde die Konstitution der Menschen sich wirklich angeschaut? Oder war es dann wirklich eher so, egal wer reinkam, es sei denn, es ist eine Kontraindikation vorhanden, da wurde Panchakarma gemacht? Oder wie ist das gewesen?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich haben wir mit jedem Patienten eine ausführliche Anamnese und Befundung durchgeführt. Und innerhalb dieser Anamnese und Befundung wurde dann auch bestimmt, welches Dosha das momentan störende Dosha ist. Nur ist es nicht dabei geblieben Ich merke es, und darauf geht ja auch deine Frage. Hierzulande wird so schnell so ein Schubladensystem angewendet. Ja. Der hat das Problem, ja. Genau. Und der hat ja eine Vata-Störung, da geben wir ein bisschen Ashwagandha, ein bisschen Ghee und dann ist gut. Ne? Genau. Aber das ist nicht Ayurveda-Medizin. Mhm. Ayurveda-Medizin und so, wie es auch dort praktiziert wird, ist eine sehr detaillierte Aufschlüsselung der Pathogenese des Krankheitsprozesses. Und die Doshas sind dazu ein Werkzeug, und hinter den Doshas verbirgen sich auch nochmal die Gunas, also welche genauen Eigenschaften, Wirkungen im Körper sind aus dem Gleichgewicht geraten. Mhm. Und das haben wir sehr, und wird dort sehr detailliert aufgeschlüsselt, auch welches Gewebe ist dementsprechend betroffen, mhm, und wie kann man den Krankheitsprozess entsprechend auch wieder schrittweise umkehren. Mhm. Und das wurde dann tatsächlich über ganz individuell angepasste Panchakarma gemacht. Mhm. Aber nicht einfach, wie man das vielleicht so, oder viele Laien das so im Kopf haben, Panchakarma heißt kotzen, ein bisschen auf Toilette gehen ordentlich und noch ein paar Kräuterchen hinnehmen und Ölanwendungen. Panchakarma ist wirklich eine ganz, ganz individuell angepasste Therapie. Und das durften wir dort hautnah erleben mit wirklich beeindruckenden Therapieerfolgen.
Wow. Zwei Sachen habe ich da. Und zum einen erstmal ganz kurz vielleicht für die Hörer. Einfach Vata, Pitta, Kapha, ganz kurz zusammengefasst. Ayurveda basiert ja auf den Elementen, und die Doshas setzen sich aus den Elementen zusammen, und den Elementen werden bestimmte Eigenschaften zugeschrieben. Und diese Eigenschaften finden sich dann eben auch sowohl in der Konstitution als auch in den Krankheitsbildern wieder. Und im Ayurveda gilt der Leitsatz, Gegensätze gleichen sich aus, und so wird dann eben auch therapiert. Darüber können wir mit Sicherheit nochmal eine separate Folge machen, in sehr detailliert. Ja, sehr das gut. Nur einmal kurz zum Hintergrund hier, damit wir da auch jeden mitnehmen.
Ja. Ich schweife manchmal ein bisschen aus.
Das ist vollkommen in Ordnung. Genau, und die zweite Sache wäre, kannst du einfach mal ein Fallbeispiel rausnehmen, wie so eine Panchakarma-Kur da stattgefunden hat? Weil das ist ja auch super spannend und bestimmt, wie du gesagt hast, ja von Mal zu Mal auch unterschiedlich. Aber vielleicht hast du da ein Fallbeispiel, was dir einfällt?
Ja, sehr gerne. Mhm. Also ein Krankheitsbild, was in Indien und in der Klinik sehr häufig vorkommt, ist die Psoriasis, die Schuppenflechte. Und der Ablauf ist so, dass wir wie bei jeder Erkrankung den Patienten mit einer Anamnese empfangen haben. Das ist auch dort mindestens ein einstündiges Gespräch, wo wir alle Hintergrunddaten und den Krankheitsverlauf mit aufnehmen.
Da hat sich der Arzt dann auch für Zeit genommen,
genau, und das gemacht, oder? Genau, genau. Zumindest mit uns westlichen Medizinern, mhm, okay, und Therapeuten. Ja. Und die Frage, ob sie das immer so machen oder auch vielleicht, um uns zu zeigen, hey, wir machen das so intensiv. Okay. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber so darf es sein auf jeden Fall. Schön. Und anhand der Anamnese wird, wie gesagt, dann ein Therapieplan erstellt. Und obgleich wir viele Psoriasis-Patienten hatten, kann die Therapie auch unterschiedlich aussehen, weil, wie du ja weißt und wie ihr wisst, nicht die Krankheit im Ayurveda behandelt wird, sondern der Mensch mit seinen pathophysiologischen Faktoren, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und um vielleicht eine beispielhafte Therapie zu nennen, und in einem Klinikum, in der stationären Therapie, wird relativ schnell begonnen mit Shodhana. Shodhana ist die Reinigung des Körpers, die Reinigung der Körperkanäle, damit anschließende Therapien, auch die Kräutertherapie, einfach besser anschlagen. Und viele Psoriasis-Patienten, die wir gesehen haben, hatten gleichzeitig eine Kapha-Problematik. Mhm. Angestaute Schwere, die sich dann auch im Hautgewebe und im Fettgewebe manifestiert hat. Mhm. Und da ist die Vamana-Therapie ein wichtiger Shodhana, das heißt das therapeutische Erbrechen. Mhm. Und zwischen diesen verschiedenen Ausleitungen, manchmal wurde dann auch noch das therapeutische Abführen praktiziert, mhm, und das therapeutische Ghee, die innere Ölung. Mhm. Zwischen diesen verschiedenen Maßnahmen finden dann verschiedene Kräutertherapien, mhm, statt. Die Ernährung wird auf drastische Weise einfach gehalten, ja, mit Reissuppe, Gemüse. Und in der Regel kriegen die Patienten eine Anwendung am Tag und ihre Medikamente dazu. Und für den Rest der Zeit sind sie einfach da und kriegen einmal am Tag auch eine Patientenvisite oder auch zweimal und sind einfach da. Ja, wow. Das ist so mit sehr viel Geduld auch verbunden. Wo hier zu Lande ja so ein Patient, so ein westlicher Patient, irgendwie die ganze Zeit Beschäftigung braucht, ne, und oh. Es ist dort mit sehr viel Geduld auch verbunden.
Ja, da erholt sich der Körper dann natürlich auch nochmal ganz anders, ne, ja, wenn man wirklich
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Ja, super spannend. Schuppenflechte, da wäre eine Kafferreduktion. Natürlich kommt es auf den Patienten an, aber das ist natürlich, wenn wir jetzt wirklich nur in den standardisierten westlich, also ne, in der westlichen Herangehensweise sind, wäre die Kafferreduktion da tatsächlich nicht das Erste gewesen, was mir eingefallen wäre. Aber so ist es dann halt von Fall zu Fall anders. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du auch gesagt hast, dass wir eben, dass egal bei welcher Krankheit, und wenn wir hier sagen, das ist Schuppenflechte und es wird in die Schublade gesteckt, dass, dass da aber trotzdem immer eine komplett unterschiedliche Behandlung hinterstehen kann.
Auf jeden Fall.
Ganz spannend.
Wobei es auch wichtige Therapieprinzipien gibt für jede Störung, die auch in sehr wertvollen Lehrwerken festgehalten sind. So ist bei Schuppenflechte die Behandlung des Hautgewebes sehr wichtig und auch die Reduktion oder Harmonisierung des Pitta-Doshas und die Regeneration der Gefäße sehr wichtig, wo es dann verschiedene Gugulu-Präparate gibt, Kaishora-Gugulu zum Beispiel, und Öle, die man von außen aufträgt, die Pitta harmonisierend wirken. Aber das, wie du schon sagst, ist nochmal ein extra wichtiges Thema.
Ja, ja,
also vielleicht und mit Sicherheit werden wir auch Podcasts machen über verschiedene Störungen, wo wir da Fallbeispiele vorstellen, Möglichkeiten der Behandlung und das.
Ja, super gerne. Natürlich für Laien nie die Eigentherapie zu
empfehlen. Oh ja, bitte, bitte nicht gleich anfangen mit Kotzen.
Auf keinen Fall, dann lieber zu einem erfahrenen Ayurveda-Therapeuten gehen.
Therapeutisches Erbrechen ist auch wirklich, um es nochmal kurz aufzugreifen, das war so eben mal nebenher erwähnt, eine wunderbare Geschichte. Es wird vorbereitet mit innerer Ölung. Und es gibt wirklich einen eigenen Therapieraum in dieser Klinik für das therapeutische Erbrechen. Da sind so mehrere Plätze nebeneinander, richtig schöne so Sessel, und davor eine schöne Brechschale, ein Bild aufgehangen an der Wand vor einem mit einem schönen Wasserfall. Und das ist ein Ritual fast, wie es dort praktiziert wird. Der Patient ist vorbereitet, schon Tage vorher mit innerer Ölung, mit einer angepassten Ernährung.
Sag mal kurz, was ist innere Ölung? Das wissen vielleicht auch nicht alle.
Ja, innere Ölung heißt, man trinkt tatsächlich ein bestimmtes Fett. Das ist häufig Ghee, das geklärte Butterfett. Und das hat den Hintergrund, dass fettlösliche Giftstoffe gelöst werden im Körper, die auch sich tief im Gewebe manifestiert haben und Krankheiten begünstigen. Und den Körper vorbereiten für die intensivere Ausleitung des gestörten Milieus. Das heißt, Fette lösen das gestörte Milieu, die gestörten Eigenschaften, um sie dann besser ausleiten zu können. Und genau, bei der Vamana-Therapie, wenn es dann wirklich so weit ist, dass man sind also mehrere Ärzte dort vor Ort und Assistenten und das die Droge, also die Brechdroge wird verabreicht mit einem Ritual, dass ein Mantra rezitiert wird vorher. Und nachdem das getan wurde, wartet man tatsächlich einfach bis zu 20 Minuten, bis der Brechreiz kommt. Mhm. Das ist eine ganz andere Mentalität dort. Der Arzt ist die ganze Zeit dort. Mhm. Man wartet einfach, spricht mit dem Patienten und man hört währenddessen die Geräusche von draußen, die Autos in Indien hupen. Ja, das typische Indien-Geräusch, Aber es ist trotzdem so eine Stille. Das hat mich auch, ich brauchte ein paar Tage, um mich daran zu gewöhnen, an den Lärm in Indien. Irgendwann hört man hinter den Lärm so eine Stille und so eine Geduld. Das war bei der Brechtherapie besonders deutlich.
Ja, wow. Ja.
Ganz und irgendwann kommt dann, ich weiß, wir müssen langsam, wir sind schon sehr in der Zeit. Irgendwann kommt dann der Brechreiz. Und man sieht den Patienten an, das ist anstrengend, aber es ist auch eine Erleichterung. Und wenn wir den Patienten dann einen Tag danach besucht haben, haben die sowas von gestrahlt und waren so erleichtert. Und einige Tage später waren schon deutliche Verbesserungen des Hautbildes sichtbar. Und wie gesagt, währenddessen geht die Therapie weiter mit Kräutern und äußeren Behandlungen.
Ja, also man merkt einfach, dass Panchakarma ist eine unglaublich komplexe Therapie. Auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, die ja auch sehr lange dauert. Also es gibt natürlich auch die Form, wo man das mal eine Woche antesten kann. Das ist dann natürlich nicht die klassische Panchakarma-Kur. Das ist einfach ein sehr intensives Verfahren, aber total spannend und vielschichtig. Und ich freue mich sehr, dass du deine Erfahrungen hier geteilt hast. Und
ich freue mich auch.
Ja, fand es super spannend auf jeden Fall. Ja, und
danke dir.
Dankeschön.
Danke.
Danke euch fürs Zuhören.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Thank you.